Charles Henry McIntosh. Der Versuch des Feindes zu verderben. Zwischen 1845 und 1848. Es braucht uns nicht zu überraschen, wenn die Bewegung, auf die ich mich in meinem letzten Beitrag bezogen habe, die moralischen Merkmale aus Matthäus 13 aufweist. Die moralischen Tendenzen, die im Gleichnis vom Unkraut, vom Sauerteig und vom Senfbaum beschrieben werden. In den frühen Stadien gab es vieles, das zutiefst interessant war. Große Frische, große Einfachheit, viel echte Hingabe und Trennung von der Welt. Viele von denen, die zuerst herauskamen, hatten sehr undefinierte Gedanken und sehr unvollkommene Vorstellungen von der Wahrheit. Aber sie scharten sich zusammen und kosteten auf eine Weise, wie sie es nie zuvor getan hatten, die Süße und Kraft der Gemeinschaft der Heiligen. Als sie sich außerdem dem freien und betenden Studium des Wortes Gottes hingaben, unabhängig von ihren vorgefassten theologischen Ansichten, begannen sie sehr bald, die Bibel als ein neues Buch zu entdecken. Tiefe, kostbare und lange verschollene Wahrheiten begannen, ihr lebendiges Licht auf ihr Verständnis zu werfen. Die große Lehre von der Versammlung, ihr Platz, ihr Anteil und ihre Aussicht, das Wirken des Geistes Gottes, die eigentliche Hoffnung der Versammlung, nämlich das Kommen des Bräutigams, des hellen Morgensterns, im Unterschied zu der Bestimmung Israels und der Erde. All das kam mit großer Klarheit, Lebendigkeit und Kraft zum Vorschein und erregte in den verschiedenen Bereichen des christlichen Bekenntnisses ein großes Maß an Aufmerksamkeit. Kurzum, es war ein höchst deutliches, kraftvolles und gesegnetes Wirken des Heiligen Geistes, dessen Einfluss bis an die Enden der Erde zu spüren war. Natürlich gab es heftigen Widerstand, besonders von Seiten des Klerus und der Geistlichen aller Konfessionen. Die Brüder, so genannt, wurden als geistliche Ismaeliten bezeichnet, deren Hand gegen jeden Menschen und die Hand eines jeden Menschen gegen sie war. Sie galten als die bitterste, bigotteste und intoleranteste Sekte der Christenheit, und das, obwohl sie lautstark gegen Sektierertum protestierten. Verschiedene Spitznamen wurden ihnen gegeben, wie Plymouthianer, Darbisten, Neue Lichter und verschiedene andere Namen, abgeleitet von bestimmten bekannten Personen in verschiedenen Orten. Aber all dies war ein bloßer Versuch des Feindes, den Einfluss des von den Brüdern besetzten Geländes zu schwächen, das als ein stehendes Zeugnis gegen den Zustand und die Praxis der verschiedenen religiösen Körperschaften dieser Zeit empfunden wurde und es auch wirklich war. Eine positive Erklärung des völligen und hoffnungslosen Ruins der bekennenden Kirche und der Torheit des Versuchs, Gemeinden zu bilden und Pfarrer zu ordinieren, ohne auch nur den Schatten einer Autorität oder Macht dazu zu haben. Aber, mein geliebter Freund, es war nicht die Opposition und Verfolgung von außen, die die Brüder am meisten zu fürchten hatten. Sie stärkten vielmehr ihre Hände und schweißten sie zusammen. Zeiten der Verfolgung waren immer gesunde Zeiten für das Volk Gottes. So fanden es die frühen Brüder. Es gab viel Liebe und praktische Zuneigung unter ihnen. Sehr wenig Formalität, sehr wenig von dem, was wir Bürokratie oder Routine nennen könnten. Sehr wenig Brüdertum, aber viel echte Liebe und Sorge füreinander. Große Einfachheit, schöne Frische und wahre Hingabe an Christus und seine Sache. Aber der Erzfeind hatte ein Auge auf sie geworfen und erstaunlich bald zeigten sich die bitteren Früchte seiner raffinierten List. Fast von Anfang an begann er mitten unter den Brüdern selbst ein tiefes Werk, dessen offensichtliche Absicht es war, jene großen Wahrheiten zu untergraben und beiseite zu schieben, die, wie ich zutiefst glaube, der Herr durch den Dienst der Brüder hervorgebracht hatte, nämlich die Einheit des Leibes Christi, die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Versammlung im Unterschied zu seiner Gegenwart im einzelnen Gläubigen, und die besondere Hoffnung der Versammelten, das Kommen des Bräutigams für sein Volk, im Unterschied zu seinem Erscheinen im Gericht für die Welt. Kurze Fußnote zum Wohnen des Heiligen Geistes in der Versammlung. Dies ist eine Wahrheit von größter Wichtigkeit. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, Vers 16. Hier haben wir die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Versammlung. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 haben wir die praktische Ermahnung, die auf dieser herrlichen Wahrheit beruht. Den Geist löscht nicht aus. Der Heilige Geist ist in eurer Mitte. Seht zu, dass ihr ihn nicht auslöscht. Lasst ihm vollen Raum zu wirken, durch wen er will. Hindert ihn nicht durch irgendetwas von eurem eigenen Tun oder euren Vorbereitungen. Versucht nicht, irgendeine eigene Ordnung aufzustellen, sondern beugt euch in absoluter Unterordnung unter den Willen und die Autorität des Herrn und des Geistes. In 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Hier haben wir die Gegenwart des Heiligen Geistes im einzelnen Gläubigen, und die darauf gegründete praktische Ermahnung finden wir in Epheser 4, Vers 30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Ende der Fußnote. Wie vollkommen ist die Heilige Schrift, wie tiefgründig ist ihre Lehre, wie genau sind ihre Unterscheidungen. Der Heilige Geist wohnt in der Versammlung, löscht ihn nicht aus, er wohnt in deinem Leib, betrübe ihn nicht. Gegen diese kostbarsten und herrlichsten Wahrheiten erhob der Feind eine heftige Opposition. Und das seltsamerweise genau an dem Ort, von dem die Brüder ihren besonderen Beinamen erhalten hatten. Nun, mein liebster A., du brauchst nicht zu befürchten, dass ich dich durch unsere Plymouth- und Bethesda-Probleme ziehen werde. Weit gefehlt. Mein Wunsch wäre es, sie für immer zu vergessen. Es wäre mir völlig unmöglich, dir die bitteren Erinnerungen und traurigen Assoziationen zu vermitteln, die sich um diese beiden Worte Plymouth und Bethesda ranken. Aber dies muss ich dir sagen, dass, obwohl diese demütigende Geschichte mir den tiefsten Kummer bereitete, den ich je gekostet habe, ich doch wirklich eine goldene Ernte daraus geerntet habe, für die ich Gott in alle Ewigkeit preisen werde. Fußnote zum Fall Plymouth und Bethesda: Wenn der Leser etwas über die Einzelheiten dieses offensichtlichen Werkes Satans wissen möchte, möge er sich ein Exemplar eines Traktats mit dem Titel »Der ganze Fall von Plymouth und Bethesda« oder »Der Ursprung der offenen Brüder« von William Trotter besorgen. Dies ist das ruhigste, klarste, fundierteste und vernünftigste Dokument, das ich zu diesem Thema gelesen habe. Die Aktion in Plymouth war ganz anders als die in Bethesda, obwohl sie oft mit ihr verwechselt wird. Ende der Fußnote. Ich hatte nicht die Ehre, unter den Ersten zu sein, die ihren Fuß auf den gesegneten Boden setzten, den die Brüder betreten hatten. Ich verließ die religiösen Einrichtungen etwa im Jahre 1839 und nahm meinen Platz am Tisch in Dublin ein, wo der liebe Herr Bellet mit großer Akzeptanz diente. Als junger Mann lebte ich natürlich in Zurückgezogenheit und hatte keinen Gedanken daran, in irgendeiner Form in den öffentlichen Dienst zu treten. In der Tat kann ich dir sagen, lieber Freund, dass nichts als das drängende Gefühl der Verantwortung mich jemals dazu hätte bewegen können, in der Öffentlichkeit aufzustehen. Ich konnte nie und kann es auch jetzt nicht die übermäßige Frechheit einiger junger Männer verstehen, die immer bereit zu sein scheinen, sich vor die Versammlung des Volkes Gottes zu drängen, sogar in Gegenwart von grauen Köpfen und begabten Gefäßen. Für mich war diese Art von Dingen immer höchst beleidigend, aber das nur nebenbei. Ich war noch nicht lange vor Ort, als es schmerzlich offensichtlich wurde, dass der Feind eine tödliche Anstrengung unternahm, um das Zeugnis von Brüdern ganz und gar zu unterdrücken. Ich werde keine Namen nennen, es könnte keinem nützlichen Zweck dienen, dies zu tun. Wir haben es mit Fakten und Prinzipien zu tun. Ich möchte nur sagen, dass Plymouth zum besonderen Schauplatz für die Machtentfaltung des Feindes wurde. Die Zahlen stiegen dort rapide an und es gab eine eifrige und entschlossene Anstrengung, Plymouth zu einer Art Zentrum zu machen, von dem aus ein Einfluss durch Devonshire und Somersetshire ausgehen sollte. Aber ach, es wurde zum Zentrum und zur Quelle von Unheil und Kummer. Es waren, glaube ich, zwischen 800 und 900 in der Gemeinschaft. Es sah sehr imposant aus für diejenigen, die nicht hinter den Kulissen waren oder nicht unter die Oberfläche sehen konnten. Aber ich für meinen Teil habe keinen Zweifel daran, dass der Stempel des Todes und die Macht Satans von einem geistlichen Beobachter fast von Anfang an hätte erkannt werden können. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Versammlung wurde praktisch geleugnet. Menschliche Autorität, menschliche Leitung und menschlicher Einfluss traten an die Stelle der einfachen, ernsten, heiligen Abhängigkeit von der Herrschaft und Führung des Geistes Gottes. Bestimmte begabte Lehrer hielten die Zügel in ihren eigenen Händen. Wenn jemand, der nicht von ihnen oder ihren Bewunderern anerkannt war, zu dienen versuchte, wurde er niedergedrückt, und auch das oft mit Mitteln, die zu nennen ich mich schämen würde. Kurz gesagt, es war wieder die klerikale Autorität, nur in einer viel abscheulicheren Form, insofern als sie positiv unehrlich war. Wenn wir überhaupt menschliche Autorität haben wollen, dann lasst uns sofort zur Autorität des Papstes zurückkehren, denn ich muss offen sagen, dass ich keinen konsistenten Standplatz zwischen dem Papst auf dem Stuhl des Petrus und dem Heiligen Geist in der Versammlung kenne. An das Letztere glaube ich, Gott sei Dank, zutiefst und ehrfürchtig. Ja, ich glaube so herzlich und gründlich daran, dass ich bei der Gnade Gottes nicht eine Stunde an irgendeinem Ort bleiben würde, wo es im Prinzip oder in der Praxis geleugnet würde. Menschliche Ordnung, Macht und Anordnung, mögen sie noch so imposant sein, sind ein armseliger Ersatz für die gesegnete Gegenwart und den lebendigen Dienst Gottes, des Heiligen Geistes, der herabgekommen ist, um zu wohnen, nicht bloß in Einzelpersonen, sondern in der Versammlung, und nicht bloß in Pfingstgaben, sondern als der gesegnete Tröster, dessen Amt es ist, die Dinge Christi zu nehmen und sie uns zu verkündigen, und uns mit seiner ganzen Fülle und Kostbarkeit zu nähren, und Gott sei gepriesen, für immer bei uns zu bleiben. Letzteres wurde in der Abrington Street in Plymouth praktisch verweigert, und an seine Stelle trat ganz offensichtlich der eiserne Griff des Menschen, die Dinge in Ordnung zu halten. Ich kann nicht versuchen, ins Detail zu gehen. Ich kann mich nur mit den hervorstechenden Tatsachen befassen. Und ich tue dies einfach zu dem Zweck, diese großen Wahrheiten zu veranschaulichen und zu verstärken, die der Teufel uns zu berauben suchte. Und die durch die Güte und Treue Gottes aus den schrecklichen Trümmern des Plymouthismus in größerer Helligkeit, Fülle, Frische und Kraft als je zuvor hervorgekommen sind, so dass wir, wie ich sagte, eine goldene Ernte aus dieser höchst traurigen und demütigenden Geschichte geerntet haben. Ich bin ganz sicher, mein geliebter Freund, dass Sie keine Lust haben, in den Trümmern zu wühlen. Wenn Sie das täten, würden Sie eine Menge des erbärmlichsten und schändlichsten Unrats finden, der Ihre Aufmerksamkeit erregen könnte. Aber wir werden den Vorhang des Schweigens darüber ziehen und Gott danken, dass in diesem, wie in allen daneben, der Fresser Fraß und der Starke Süßigkeit gegeben hat. Die Abrington Street ist gefallen und hat viele in ihren Trümmern begraben. Begraben, meine ich, was Gewissen, Wandel und öffentliches Zeugnis betrifft. Aber ihr Fall war fruchtbar im Segen für Tausende. Hätte man ihr erlaubt, weiterzumachen, wären wir ohne einen wahren Christus und ohne den Heiligen Geist zurückgeblieben. Denn in Plymouth wurde ganz sicher ein falscher Christus gepredigt und die Gegenwart des Heiligen Geistes verleugnet. Und was blieb uns? Dunkelheit, Tod und Verwüstung. Ich erkläre dir mit allem Ernst, mein Freund, dass ich in den Jahrbüchern der Versammlung Gottes keine ausgeprägtere und entschlossenere Bemühung Satans kenne, die Grundlagen des Christentums zu erschüttern und uns alle in den gotteslästerlichen Tiefen eines dunklen und abscheulichen Socinianismus zu versenken. Dies ist das ruhige und wohlüberlegte Urteil Ihres Korrespondenten, nachdem er durch alles hindurch gewartet ist und nach einem Abstand von 30 Jahren auf alles zurückblickt. Aber Gott hatte Erbarmen mit uns, und als der Feind wie eine Flut hereinkam, erhob der Geist des Herrn eine Standarte gegen ihn. Allein die Erinnerung an die edle Haltung, die von 1845 bis 1848 für die Wahrheit Gottes eingenommen wurde, erfüllt das Herz in diesem Augenblick mit tiefem Lob und Dankbarkeit. Die Hand des Herrn war mit seinem Volk. Es mag für oberflächliche Beobachter, die nichts über die Tatsachen des Falles wissen, ganz gut sein, von Versagen in der Art, im Temperament, im Geist, im Stil und dergleichen zu sprechen. Für mich ist das alles das fadeste und wertloseste Geschwätz. Selbst wenn die Menschen ihre Beherrschung verloren hätten, können wir uns darüber wundern, wenn wir uns daran erinnern, dass sie nicht selten mit schändlichen Lügen, Betrügereien und vor allem mit gotteslästerlichen Lehren zu tun hatten? Sollen wir auch nur einen Augenblick daran denken, bloße Gemütsschwäche, selbst wenn man zugesteht, dass sie auftrat, mit positiver Lästerung gegen Christus oder mit kalter Gleichgültigkeit gegenüber dieser zu vergleichen? Angenommen, ein Mann verliert seine Beherrschung, wenn er beweist, dass 2 und 3 5 ergeben, dann tut es mir leid, dass er seine Beherrschung verloren hat. Aber 2 und 3 ergeben trotzdem 5. Manche mögen mich verurteilen, weil ich alte Wunden aufreiße. Sie mögen es für besser halten, die Brüder in Schutz zu nehmen. Ich antworte, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe es nicht mit Brüdern zu tun, sondern mit den offensichtlichen Machenschaften des Satans. Soll ich sie abschirmen? Nein, aber sie entlarven und der Versammlung Gottes eine Warnung ins Ohr setzen. Es geht weder darum, die Brüder abzuschirmen, noch sie bloßzustellen, sondern einfach darum, ihre Geschichte zu lesen und von ihren erhabenen und eindrucksvollen Lehren zu profitieren. Hat all das, was in Plymouth oder Bristol geschah, den Boden zerstört, den die Brüder einnahmen? Nicht im geringsten. Nein, es hat die Wahrheit mit größerer Klarheit und Kraft als je zuvor ans Licht gebracht. Es hat uns veranlasst, die große Realität dessen, worum es ging, mit viel größerer Deutlichkeit zu sehen. Ich bin überzeugt, dass es unter uns Hunderte gibt, die den wahren Boden der Versammlung Gottes, ihre Stellung, ihre Vorrechte und ihre Hoffnungen nie wirklich verstanden haben, bis sie aufgerufen wurden, durch den schrecklichen Kummer von Plymouth und Bethesda zu gehen. Viele waren auf den Boden gekommen, ohne ihn zu verstehen. Sie wurden durch die Predigt und Lehre angezogen. Sie fanden in den Versammlungen der Brüder, was sie nirgendwo anders finden konnten. Hunderte von kostbaren Seelen, die jahrelang in Dunkelheit und Knechtschaft gewesen waren und ihren Weg in den trüben Nebeln der Christenheit ertastet hatten, wurden durch das volle und freie Evangelium der Gnade Gottes und durch die Entfaltung der kostbaren Wahrheit, die in vielen Teilen des Wortes Gottes enthalten war und die bis dahin für sie ein toter Buchstabe gewesen war, erleichtert und gesegnet. Außerdem wurden viele von der Liebe und der Gemeinschaft angezogen, die sie unter den Brüdern fanden, und wurden dazu verleitet, ihr Los unter sie zu werfen, ohne viel oder gar nichts über die großen zugrunde liegenden Prinzipien zu wissen. Die Folge war, dass sie, als der Kampf kam, nicht darauf vorbereitet waren, und viele strauchelten und wandten sich ab. Sie wurden auf die Probe gestellt, wie es allen früher oder später ergehen wird, und viele gaben nach und kehrten zu dem zurück, aus dem sie herausgekommen waren, und bauten wieder auf, was sie zerstört hatten, und machten sich zu Übertretern. Denn wenn die Dinge richtig waren, warum hatten sie sie verlassen? Wenn es falsch war, warum kehrten sie zu ihnen zurück? In jedem Fall machten sie sich selbst zu Übertretern. Aber ich muss diesen Brief schließen. Wenn Gott es erlaubt, werde ich diese Serie in meinem nächsten abschließen. Sie hat sich bereits weit über meinen ursprünglichen Gedanken hinaus ausgedehnt, und doch habe ich Ihnen noch viel zu sagen. Der Friede des Herrn sei mit ihnen, alle Zeit.